Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, lasst uns auf den Text hören, der heute unser Predigtext sein soll, und zwar ein Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, die Verse 25 bis 34. Da sagt Jesus: Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Mein Predigtthema lautet: Vater weiß, was du brauchst. Und das möchte ich in drei Abschnitten ausführen. Erstens: Vater weiß, was du brauchst, darum bring deine Sorgen zu ihm. Zweitens: Vater weiß, was du brauchst, darum lass ihn für dich sorgen. Und drittens: Vater weiß, was du brauchst, darum wird er dich immer gut versorgen. Liebe Gemeinde, da stehen sie also, die Jünger von Jesus. Und die Sorgen sind ihnen ins Gesicht geschrieben. Das Essen hatte gerade wieder einmal so gerade eben gereicht. Ein harter Kantenbrot. Vielleicht ein wenig Wein, das war die karge Mahlzeit. Und die Abende wurden auch wieder kühler, keine Zentralheizung. Bald würden die kalten Nächte kommen. Nur ein dicker Mantel könnte vor der Kälte und dem beißenden Wind ein klein wenig schützen. Wenn man ihn denn hätte, diesen Mantel. Die Mäntel der Jünger sind dünn und verschlissen. Da gehen sie mit ihrer Sorge zu Jesus. Meister, du hast uns gerufen und wir sind dir nachgefolgt. Wir sind einfach mitgekommen. Wir haben einfach gemacht, was du gesagt hast. Wir haben alles verlassen, unser Haus, unsere Familie, unseren Beruf, unsere Umgebung. Was soll nun aus uns werden mit unseren zerschlissenen Mänteln und unseren paar Brocken Brot? Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Was werden wir anziehen? Jesus tritt näher zu ihnen hin. Das Volk spitzt die Ohren. Wird er sie zurückschicken zu den Fischerbooten und in ihre alten Berufe? Aber Jesus redet seine Jünger freundlich an. Sorgt euch doch nicht. Aber er lässt es nicht bei diesem Gebot. Er möchte ihnen heraushelfen aus der Sorge. Er zeigt ihnen die Vögel unter dem Himmel. Seht doch, schaut sie euch an. Und er lenkt ihren Blick auf die Feldblumen. Schaut doch hin. Habt ihr je gesehen, wie irgendein Vogel einen Acker bestellt hätte? Wie er etwa Samen ausgesät oder das Feld umgepflügt hätte? Wie er irgendwelche Feldfrüchte in Scheunen gesammelt hätte? Schaut hin, sie werden alle Tage satt, weil Gott ihnen alle Nahrung schenkt, die sie brauchen, um satt zu werden. Und er fährt fort. Habt ihr je eine von diesen traumhaft schönen Feldanemonen gesehen? Wie sie etwa irgendeinen Faden gesponnen hätten oder ein Tuch gewebt oder ein Kleidungsstück nur genäht hätten? Schaut hin und bestaunt ihre Schönheit. Schöner als der König Salomo, von dem es hieß, dass er der prächtigste König aller Zeiten war. Dass ihn einfach so von Gott geschenkt wird. Und deshalb seid nicht so misstrauisch. Vater weiß, was ihr braucht. Vater weiß, was ihr braucht. Ja, wir wohnen in festen Häusern. Wir wohnen in Häusern mit Heizungen für die kalte Jahreszeit. Wir haben Wasser, Gas und Strom, Bäder und Toiletten. Wir haben in aller Regel gut gefüllte Kühl- und Kleiderschränke. Da steht ein Auto vor unserem Haus. Und gelegentlich können wir uns auch das eine oder andere extra leisten, vielleicht mal einen Urlaub. Wir haben Krankenversicherungen und Rentenversicherungen und Lebensversicherungen. Wir haben ein Girokonto und manche sogar noch ein bisschen was auf der hohen Kante. Und irgendwie haben wir Monat für Monat unser Einkommen und unser Auskommen. Das ist alles ganz anders als damals bei den Jüngern. Aber eins hat sich nicht geändert. Wir verstehen mindestens so viel vom Sorgen wie die Jünger damals. Und ich würde fast sagen, wir verstehen noch mehr davon. Wer weiß, wie viele Pakete an Sorgen hier heute Morgen hier in den Gottesdienst hineingeschleppt wurden. Wie viel du mitgebracht hast von deinen Sorgen hierher. Und vielleicht bist du ja gerade aus diesem Grund jetzt hier. Vielleicht sorgst du dich um deinen Arbeitsplatz oder um die Arbeit selbst, die dich immer mehr auffrisst. Du sollst immer mehr leisten. Es wird immer mehr aus dir rausgepresst, wie so aus einer Zitrone. Immer mehr Verantwortung übernehmen. Noch einen Job mitmachen. Da wird die Sekretärin eingespart und du sitzt an der Kiste und klopfst den Kram rein. Außerdem noch. Zu dem anderen, was du zu machen hast. Überstunden machen. Deine Gesundheit, deine Frau, deine Kinder haben das Nachsehen. Vielleicht sorgst du dich auch um deine Ehe. Vielleicht ist die schon kaputt. Vielleicht sorgst du dich um die Ehe deiner Eltern oder du sorgst dich um die Ehe deiner Kinder, um die Zukunft deiner Kinder oder eine schwere Erkrankung bedrängt dich. Vielleicht hast du große finanzielle Sorgen und weißt nicht weiter. Das Haus kommt unter den Hammer. Und wenn du noch zur Schule gehst, ist es vielleicht deine Klassensituation, in der du dich einsam fühlst oder sogar gemobbt wirst. Oder du kommst in einem wichtigen Unterrichtsfach einfach nicht mehr klar. Siehst kein Land und keinen Ausweg mehr. Sorgen machen Menschen krank. Ja. Sorgen fressen Menschen auf. Körperlich. Sie lassen unsere Kräfte erlahmen und rauben uns den Lebensmut. Burnout ist das Wort der Gegenwart. Sie nagen an unserem Selbstwertgefühl und trüben uns den klaren Blick für die Realität. Sorge ist ein negatives Vorausentwerfen der Zukunft. Sorge ist die bange Frage, wie es werden soll. Sorge macht grüblerisch. Sie lässt also unser Denken in einer Endlosschleife immer um die gleichen Dinge kreisen, die uns mit ihrer Bedrohlichkeit Angst bereiten und uns auffressen wollen. Die alten Germanen hatten für das Wort Sorge ein plastisches Bild, das Bild der Midgard-Schlange, die sich um den Erdkreis herumlegt und ihn mit ihrer Umklammerung zu zerbrechen droht. Sorge legt einen grauen Schleier auf unsere Gegenwart, der das ganze Leben lähmt und zu ersticken droht. Und jetzt sage ich dir was, Jesus nimmt die Sorgen seiner Jünger durchaus ernst. Die werden nicht abgewiegelt und weggedrückt. Er nimmt sie ernst, er erkennt auch an, dass es menschlich gesehen gute Gründe zur Sorge gibt. Sonst würde er das Ganze nicht so lang ausführen. Aber dabei belässt er es auch nicht für einen Moment. Er macht nicht die Sorge groß, sondern er macht die Hilfe groß. Er stellt seine Vergleiche aus der Natur gleich ins rechte Licht, nämlich in das Licht des himmlischen Vaters, der alle seine Geschöpfe zu jeder Zeit wunderbar versorgt. Ohne, dass irgendeiner darüber nachdenken müsste, wie so eine Feldanemone seine Farbe bekommt. Und von daher kann Jesus seinen Jüngern damals und heute dir das Angebot einer großartigen Freiheit machen. Heute kann er dir und will er dir dieses Angebot machen. Du, ich möchte, dass du aufhörst, dich mit deinen Sorgen kaputt zu machen. Ich möchte, dass du aufhörst, dich von deinen Sorgen auffressen zu lassen. Stell dir vor, dein banges Fragen könnte einfach jetzt aufhören. Einfach jetzt aufhören. Geht das einfach auf Befehl? Knopf drauf, Sorgen weg. Das kann man doch nicht so einfach. Nee, kann man auch nicht so einfach. Aber ich, Jesus, kann das. Ich, Jesus, kann das und will das tun, jetzt in dieser Stunde. Darum möchte ich dir 3 Schritte ans Herz legen, sagt Jesus, mit denen du deine Sorgen aus deiner Seele und aus deinem Herzen heraus und dorthin bekommst, wo sie tatsächlich hingehören, nämlich zum Herzen deines himmlischen Vaters. Der erste Schritt lautet deshalb, Vater weiß, was du brauchst, darum bring deine Sorgen zu ihm. Vater weiß, was du brauchst, darum bring deine Sorgen zu ihm. Wenn du also dein Leben Jesus anvertraust, liegt es in guten Händen. Was heißt das, Jesus anvertrauen? Einfach ihm hinlegen, wie es die Jünger damals gemacht haben. Die haben gesagt, nachdem Jesus gesagt hat, komm, folge mir nach, okay, Jesus, ich gehe einfach hinter dir her. Ich mach, was du sagst. Das haben die gesagt, ohne Wenn und Aber. Dann ruht es in den Händen des Vaters, dein Leben. Wenn du sagst, Jesus, mein Leben soll dir gehören, dann ruht es in seinen Händen, nicht in deinen. Und Vater weiß, was du brauchst. Vater weiß es und er verliert dich nicht aus den Augen. Vater weiß es und er wird dich nicht treulos im Stich lassen. Vater weiß es und er ist so zuverlässig und treu, dass er rechtzeitig das Nötige für dich tun wird. Hundertprozentig. Und das ist nicht nur so ein bisschen was, mal so ein bisschen Butter auf den Keks, sondern das ist ordentlich was. Ordentlich was, dass du sagst, das ist ein volles, rundes Leben. An anderer Stelle erzählt Jesus das Gleichnis vom bittenden Freund, der seinen Nachbarn auf den Keks gegangen ist. Mitten in der Nacht ist er aufgestanden, hat bei seinem Nachbarn geklopft und gehämmert an die Tür und hat um Brot für seine hungrigen Kinder gebeten. Bis der seine ganze Familie geweckt hat, alle seine 10 Kinder, auch die kleinsten, mitten in der Nacht um 3, die Schlafmatten auf dem Fußboden schnell zusammengerollt hat und so die Haustüre öffnen konnte, um dem Nachbarn das erbetene Brot für die Kinder zu geben. Und da sagt Jesus, du darfst Gott bitten, du darfst bei Gott quengeln, wie dieser Nachbar. Du darfst so lange quengeln, bis Gott dir das gibt, was du brauchst. Aber bitte, nicht quengeln, ich will das haben, das haben, das haben und das haben, aber das nur so mit dem und das nur so mit dem, denn dann gibt's gar nichts. Gott möchte dir das geben, was für dich gut ist, was du brauchst, was in diesem Augenblick für dich dran ist. Der weiß, was du brauchst, noch bevor du ihn bittest. Und er will es dir geben, besser als du es dir vorstellen kannst, aber er möchte auch gebeten werden. So darfst du es beim himmlischen Vater mit deinen Sorgen machen. Du darfst sie ihm hinlegen und sagen, hier ist mein Sorgenpaket. Da sind die Sorgen um meine Kinder. Da ist die Sorge um meine Arbeit. Da ist die Sorge um mein Geld. Hier hast du es, Jesus. Hier hast du es, dass du was draus machen kannst. Für die Volksmenge, die Jesus zuhörte, war das ebenso aufregend wie für die Jünger. Die Jünger kannten Jesus ja schon, aber wie oft ging ihrem Vertrauen die Luft aus? Aber für die Menschen, die neugierig, aber von ferne zuhörten, war das, was Jesus da sagte, ganz neu und unerhört. Wenn du dein Leben Jesus anvertraust, wenn du alle deine Sorgen auf ihn wirfst, wenn du ihm wirklich alles in deinem Leben zutraust, wird er dir immer geben, was er verheißen hat und was für dich gut ist. Immer geben, was er verheißen hat und was für dich gut ist. Aber bringen musst du ihm deine Sorgen gänzlich. Behalte nichts zurück und halte nichts fest, gerade das nicht, was du für unlösbar und höchst peinlich hältst. Das sind ja so die Dinge, die verdrängen wir, die schieben wir lieber unter den Teppich. Aber gerade das möchte Jesus haben, was du für furchtbar und für furchtbar peinlich hältst. Er braucht wirklich alles von dir, ohne Ausnahme. Ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses völlige Loslassen unser größtes Problem ist. Wir wollen einfach die Kontrolle über unser Leben nicht ganz aus der Hand geben. Ich weiß doch selber, was für mich gut ist. Wir wollen selber wenigstens ein ganz klein wenig unsere Geschicke organisieren und unsere Zukunft planen. So nach dem Motto, jetzt habe ich das vor, das vor, das vor und dann Gott, dann darfst du was tun. Und dann möchte ich das noch machen und das noch erledigen und dann Gott, dann wollen wir mal sehen, wie du mich dann weiterführst. Nee, so geht das nicht. So geht das nicht. Im Grunde genommen möchtest du ihm nur den schmuddeligen Rest der Aufgaben überlassen, mit denen du selber nicht fertig wirst. Aber eben, so geht das nicht. Entweder du lässt Gott wirklich ganz freie Hand in allem, was dein Leben betrifft, und wirst erst dann selbstständig aktiv, wenn er dir ganz klar grünes Licht gibt. Oder du wirst auch häufig erleben, wie das passiert, was ich auch höre von Menschen. Ich habe gebetet und Gott hat einfach nicht geredet, hat einfach nicht reagiert. Gott schweigt. Klar, Gott lässt sich nicht von dir vorsetzen. In dem Rahmen darfst du mir helfen. Und da muss das reinpassen, was du mir zu helfen hast. Sondern Gott wartet darauf, dass du ihm alles gibst. Er wartet darauf, dass du sagst, hier hast du mein Leben, hier hast du meine Sorgen, hier hast du meine Nöte. Und jetzt mach du das Richtige draus. Hör deshalb noch einmal auf ein Wort aus unserem Predigtext, ein ganz wichtiges Wort, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Das bedeutet nicht weniger als, gib dem himmlischen Vater die ganze Ehre in deinem Leben. Lass ihn die Nummer eins sein. Sag, du hast recht. Du weißt, was du machen willst. Du bist der große Herr, der den Überblick behält, auch über mein Leben. Das ist die Nummer eins. Und dann sagt Jesus, alles andere gibt's dann umsonst. Alles andere klappt hinterher. Alles andere kommt dann hinterher. Lass ihn und seinen Willen die erste Rolle in deinem Leben spielen, die erste Geige in deinem Leben spielen. Dann wird dir alles zufallen, worum du dich jetzt noch sorgst. Jetzt kommen wir zu Schritt 2. Der lautet, Vater weiß, was du brauchst, darum lass ihn für dich sorgen. Vater weiß, was du brauchst, darum lass ihn für dich sorgen. Ein schönes Beispiel zur Illustration dieses Satzes ist ein Brief, den Martin Luther einmal kurz vor seinem Tod an seine Frau Käthe schrieb. Er ist 500 Jahre alt, deswegen klingt er natürlich ein bisschen anders, als wenn du einen Brief an deine Freundin oder deine Frau schreibst. Und er redet seine Frau auch völlig anders an. Darin heißt es, allerheiligste Frau Doktorin, wir bedanken uns gar freundlich für eure große Sorge, deren Willen ihr nicht schlafen konntet. Also ist alles in der zweiten Person geschrieben. Das war damals so üblich. Denn seit ihr euch um uns Sorgen macht, hätte uns fast das Feuer verzehrt in unserer Herberge. Also, weil du dich um mich sorgst, darum wäre ich fast verbrannt in der Herberge. Und gestern, ohne Zweifel, aus Kraft eurer Sorge, ist uns schier ein Stein auf den Kopf gefallen. Ich sorge, wenn du nicht aufhörst zu sorgen, es könnte uns die Erde verschlingen. Also hör auf zu sorgen, dann geht's uns besser. Lehrst du so den Katechismus und den Glauben? Bete du und lass Gott sorgen. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der sorgt für dich. Und dann geht's uns beiden besser. Bete du und lass Gott sorgen. Das ist der Weg der Heilung. Die dicken Sorgenpakete kannst du beim himmlischen Vater abgeben. Weg damit, einfach weg damit. Nicht unter den Teppich, sondern zum Vater. Hier hast du die. Und dann darfst du so beten. Wenn du es möchtest, dann darfst du auch nach dem Gottesdienst noch für dich und deine besonderen Sorgen durch einen von uns Pfarrern vielleicht beten lassen und in diesem Gebet auch bei Jesus abgeben. Vor zwei Missverständnissen möchte er dich aber bewahren. Erstens, Jesus meint nicht, das, worum du dich sorgst, ist gar nicht so wichtig. Es gibt ja auch so Leute, die sagen, ach, das ist so eine Kleinigkeit, ist gar nicht so wichtig, da kümmert sich Gott nicht drum, da muss ich selber sehen, wie ich klarkomme. Nein, im Gegenteil, sagt Jesus, deine Sorge um Essen, Trinken, Kleidung und vieles andere mehr ist so wichtig, dass Gott sich selbst darum kümmern will, dass er das zu seiner Chefsache erklärt. Kleinigkeiten des Alltags, seine Chefsache. Zweitens, Jesus verspricht uns nicht das Schlaraffenland. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jesus verspricht uns nicht das Schlaraffenland. Er selbst hatte kein Nest wie die Vögel und keine Grube wie die Füchse. Er selbst ging den Weg ans Kreuz. Und wir sehen es doch, Vögel könnten erfrieren. Bäume können sterben. Und in Katastrophengebieten in vielen Teilen der Welt starben auch Menschen. Und in Kriegen starben Menschen. Und auch mitten in Deutschland konnte ein Mensch erschlagen werden, nur weil er ein paar Kindern zu Hilfe eilen wollte. Ich weiß nicht, ob er Christ war oder nicht. Wir erinnern uns auch an jene beiden jungen Missionarinnen, die im Jemen verschleppt und erschossen wurden. Also nicht, dass nun alles glatt geht, verspricht Jesus, aber dass deine Sorgen beim Vater gut aufgehoben sind. Der weiß, was mit dir los ist. Dass du nie aus seiner Hand fallen wirst, auch wenn dein Leben hier zu Ende geht. Und dass am Ende wirklich alles gut werden muss. Darauf kannst du dich verlassen. Aber damit ist Jesus noch nicht fertig. Er hat noch Größeres im Blick. Es geht ihm um den großen Tausch der Zuständigkeiten. Das bedeutet, Gott erklärt sich zuständig für deine Sorgen. Er sagt, deine Sorgen gib mir. Dafür bin ich 100% zuständig, für all deine Sorgen. Er übernimmt Verantwortung, damit du wieder aufatmen und durchstarten kannst im Leben. Und im gleichen Atemzug erklärt er dich zuständig für sein Reich. Mensch, dich erklärt er zuständig für sein Reich. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Da bist du gemeint mit. Trachte nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Dafür bin ich dann zuständig, dass dir alles andere zufällt. Der allmächtige Gott erklärt sich zuständig für deine Sorgen und dir überträgt er gleichzeitig Verantwortung für sein Reich. Begreifst du, wie tief Gott sich zu dir herabneigt und wie hoch er dich achtet? Und damit sind wir beim dritten und letzten Schritt angelangt. Vater weiß, was du brauchst, darum wird er dich immer gut versorgen. Darum wird er dich immer gut versorgen. Wir beten dem Vater unser, Vater, dein Wille geschehe. Und hier ist wirklich gemeint, nur dein Wille geschehe. Nach Gottes Reich trachten, das ist dasselbe wie das erste Gebot erfüllen. Gott über alle Dinge lieben, fürchten und vertrauen. Wo deine Sorge ist, da ist auch dein Herz. Das wird dann konkret, wenn du etwa so betest. Es mag noch viel passieren in meinem Leben, Gutes und Böses. Eins soll auf keinen Fall passieren, dass ich mich dadurch losreiße von dir, Jesus, von deiner Gemeinde und von deinem Wort. Du sollst mir konkurrenzlos wichtig sein. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist die Nummer eins. Ja? Im Vaterunser beten wir auch, dein Reich komme. Gemeint ist hier, wer zum Vater gehört, bekommt Sehnsucht nach Gottes neuer Welt. Der sagt nicht mehr, ach, mach's doch in dieser Welt noch ein bisschen schöner für mich und lass den Urlaub nächste Woche gut werden. Das kann er auch beten, das ist auch schön. Aber er bittet den Vater zuerst, dass endlich Schluss sei mit Schuld und Tod, mit Hunger, Krieg und Krankheit. Endlich soll Jesus wiederkommen und die verheißene neue Welt Gottes sichtbar werden. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Trachte zuerst danach, dass Jesus an der ersten Stelle steht in deinem Leben. Dann kommt alles andere hinterher. Solches völlige Vertrauen in alle Verheißungen Gottes beinhaltet, dass du dich von ihm auch führen und nach seinem Willen in der Welt gebrauchen lässt. Wenn du das wirklich ernst nimmst in deinem Lebensalltag, dann kannst du auch mittragen an den Lasten anderer Menschen. Dann kannst du auch anderen beistehen, für sie im Gebet und durch dein Zeugnis eintreten und sie mitnehmen zum himmlischen Vater, der auch für sie sorgt, wie er für dich sorgt. Menschen, die so leben, machen überraschende Erfahrungen. Das, wonach sie vergeblich getrachtet haben und worum sie sich sorgten, wird ihnen obendrein einfach geschenkt. Ich könnte unzählige Beispiele nennen, die ich oder Christen in meiner Umgebung mit Gottes Versorgung, mit Gottes guter Versorgung erlebt haben. Ich möchte hier nur ein für mich besonders eindrückliches Beispiel erzählen. Ein guter Bekannter von mir war als junger Prediger in eine Gemeinde gesandt worden, die mehrere Außenorte hatte, die er mit zu versorgen hatte. Er benötigte dazu ein Auto. Dafür hatte er aber noch kein Geld und so betete er um eine Lösung und bat auch andere Christen dafür zu beten. Wenige Tage später wurde ihm ein preiswertes Auto angeboten. Wenn er dieses Auto bekommen sollte, wenn das Gottes Wille wäre, dass er dieses Auto bekommt, brauchte er also auch diesen Geldbetrag. Und so betete er jetzt ganz konkret für dieses Geld. Zwei Tage später fand er in seinem Briefkasten einen Briefumschlag mit exakt diesem Geldbetrag. Gott hatte nicht nur seinen Dienst an diesem Ort bestätigt, du sollst da rumfahren in diesen vielen Orten und da deinen Dienst tun, sondern ihn auch wunderbar dafür versorgt. Hier hast du das Auto. Kein Geld, hier hast du das Auto. Lass uns jetzt noch einmal kurz zurückkehren zu den Jüngern von Jesus. Einige Zeit nach diesem ernsten Gespräch hat Jesus seine Jünger befragt, habt ihr je Mangel gelitten bei mir? Habt ihr je Mangel gelitten? Da haben sie beschämt und dankbar die Summe unter ihrem Leben gezogen. Nein, Herr, niemals haben wir Mangel gelitten mit dir. Und das muss nicht nur für jene 12 Männer um Jesus damals in ihren dünnen, zerschlissenen Kitteln gelten, sondern das darf auch deine und meine Antwort werden, wenn wir es ihm wirklich ganz überlassen, für uns zu sorgen, aber gleichzeitig auch bereit sind, Gottes Erwartungen an unser Leben an die allererste Stelle zu setzen. Jesus, ich möchte, was du willst. Ich möchte, was du willst. Und alles andere, das gibst du mir. Das gibst du mir schon. Wer so lebt, geht von einer Kraft zur anderen und wird immer wunderbar versorgt werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.